Ich freue mich, dass Sie zu unserer Bibelstunde gekommen sind und grüße Sie mit Worten, die heute in unserer Bibellese Zeit mit Gott zu lesen sind. Da hieß es oder heißt es, aus der ganzen Provinz Asia kamen die Leute, um das Wort des Herrn zu hören. Apostelgeschichte 19,10. Ganz verschiedene Wege und aus ganz verschiedenen Richtungen sind die Leute damals unterwegs gewesen, um das Wort zu hören. Und das trifft doch auch für sie zu. Sie haben sich auf den Weg gemacht, um das Wort des Herrn zu hören in dieser Bibelstunde. Dass der Herr das Reden und das Hören dieses Wortes segnet, das erbitten wir jetzt in einem Lied, und zwar in dem Lied unter der Nummer 306. 306. Ich möchte Ihnen gerne jetzt am Anfang sagen, was abzukündigen ist. Es sind 4 Punkte. Vom 4. bis 11.3. findet in 3 Hallen im Goi wieder das Goi-Festival statt. Und 2 Veranstaltungen am 6. und 7.3. zum Thema Lebenswert und grenzenlos mit Andreas Bockert und Yasser Erik werden in der Sonnenberghalle in Eidlingen sein. Wir laden Sie ganz herzlich dazu ein. Bitte bereiten Sie diese Abende im Gebet mit vor und laden Sie andere herzlich dazu ein. Nähere Einzelheiten darüber können Sie noch erfahren in den Flyers, die draußen am Ausgang liegen. Einladen möchten wir Sie auch zur Bibelstunde am nächsten Sonntag, am 11.2. mit Schwester Heidemarie Führer. An diesem Sonntag wird es wegen der Schulferien kein Kinderprogramm geben, aber eine Übertragung der Bibelstunde für Eltern und Kleinkinder oben im Mutterhaus findet statt. Noch eine Einladung. Wir weisen noch einmal auf das Frauenfrühstück hin. Am 24. Februar im Mutterhaus hier. Und ich denke schon, dieses Thema ist doch einladend. Die Referentin Katharina Neudig spricht zum Thema zwischen Hamsterrad und Hängematte. Also herzliche Einladung. Da gibt es draußen auch noch Flyer und Sie können sich anmelden. Und wenn Sie sich anmelden, bitte schriftlich. Das steht ganz deutlich auch da drauf. Und zum Schluss noch etwas. Wenn Sie etwas bewegt hat heute, über das Sie noch einmal mit jemand ins Gespräch kommen wollen, also nach der Bibelstunde, dann können Sie nach der Stunde hier vorne zum Treffpunkt Kreuz kommen. Eine Schwester und ein Bruder sind gerne bereit, mit Ihnen zu reden und zu beten. Vielleicht wollen Sie uns aber auch ein Anliegen zur Fürbitte aufschreiben, für das wir Schwestern weiterbeten sollen. Dann haben Sie dazu auch die Möglichkeit. So, das wäre jetzt alles. Jetzt ziehe ich mich zurück und Schwester Renate kommt.
Ja, wir haben schon um den Segen für das Wort Gottes heute gebetet durch das Lied, dass es unser Herz erreicht, uns belebt. Und wir möchten uns jetzt auf ihn ausrichten mit dem Gebet von Psalm 31. Wir beten einige Verse, Sie sehen sie hier vorne an der Leinwand und wir tun das miteinander. Herr, auf dich traue ich, lass mich nicht zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest, denn du bist mein Fels und meine Burg. Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Auf dich, Herr, hoffe ich und spreche, du bist mein Gott. Herr, auf dich traue ich. Auf dich, Herr, hoffe ich und spreche, du bist mein Gott. Mit diesem Bekenntnis zu unserem Gott, mit diesem Bekenntnis, dass er unsere ganze Hoffnung ist, auf der wir unser Leben bauen, mit diesem Bekenntnis ehren wir ihn und beten ihn an. Und das tun wir jetzt auch mit dem folgenden Lied, das hier vorne an der Leinwand erscheint, Lebensgrund.
Dann beten wir. Und wir möchten dir zuerst und vor allem danken. Lieber Herr, danke für diesen Sonntag. Danke für dieses Zusammensein können hier. Danke für dein Wort, um das es uns geht. Herr, du weißt, dass wir es brauchen, dass es unser Lebensbrot ist. Und du willst uns auch jetzt in dieser Stunde stärken und ermutigen zum Leben mit dir, zum Vertrauen auf dich. Wir danken dir, Herr. Danken dir, dass du selber in unserer Mitte bist. Das hast du versprochen, Herr. Und weil wir deinem Wort glauben, rechnen wir damit und freuen uns darüber und danken dir. Und danken dir auch für deinen Segen, den du jetzt bereit hast. Amen. Ich möchte auch noch die Schwestern grüßen, die unten im Weitblick zuhören und zuschauen. Das habe ich vorhin vergessen, das darf ich aber nicht vergessen, weil ich ja auch da unten wohne. Und ich kann doch meine Schwesterngemeinschaft nicht vergessen. Also, ich grüße meine Schwestern herzlich und wünsche ihnen auch Gottes Segen. Trau dich. Trau dich. Diese Aufforderung ist Ihnen wahrscheinlich nicht fremd. Trau dich. Was ist damit gesagt? Es ist eine Aufforderung, etwas zu wagen, etwas zu tun, wovor man sich eigentlich fürchtet, wozu der Mut fehlt. Trau dich. Trau dich zu vertrauen. Vertrauen ist eigentlich immer ein Wagnis. Das haben Sie bestimmt auch schon so empfunden. Auch das Gottvertrauen ist ein Wagnis. Worin besteht das? Das Wagnis, also ich wage etwas, wenn ich Gott vertraue. Nun, Vertrauen heißt, die Situation in Gottes Hände zu legen, ihm etwas oder alles zu überlassen. Dabei entsteht eine Spannung. Kennen Sie diese Spannung? Ich kenne sie. Einerseits weiß ich, ich darf alles von ihm erwarten und das will ich auch. Und gleichzeitig aber auch alles ihm überlassen, also ein Stück weit loslassen auch. Und das ist dann das Wagnis, nicht zu wissen, wie der Herr jetzt handeln wird, dem ich vertraue. Trau dich zu vertrauen. Genau das sagt uns auch ein Psalmwort. Es ist der 5. Vers im Psalm 37. David setzt sich in diesem Psalm, Psalm 37, mit der Frage auseinander, warum die Gottlosen oft so viel Erfolg haben und die Gerechten leiden. Scheinbar hatte er es mit vielen gottlosen Menschen zu tun, denn das Wort gottlos kommt in Psalm 37 14 Mal vor. Also David hat sich damit auseinandergesetzt in diesem Psalm. Er ist sehr konfrontiert mit der Gottlosigkeit um ihn her und darum ermutigt er mit diesem Wort in Vers 5 ganz gewiss zuerst sich selber und auch die, die in seinem Volk mit ihm gelitten haben. Wir wollen uns trauen, sagt er, wir wollen uns trauen, Gott zu vertrauen. Trau dich, Gott zu vertrauen. Und so ermutigt er auch uns, auch heute Nachmittag, mit dem Wort: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Drei Leitgedanken bieten sich geradezu an in diesem Wort. Der erste: Befiehl dem Herrn deine Wege. Ach, bedeutet das, dass wir dem Herrn befehlen können? Nein, nicht darum geht es, sondern um das Anbefehlen, Anvertrauen, ihm überlassen, auch loslassen. Aber, habe ich mir dabei gedacht, vielleicht uns selber sollten wir es befehlen. Zu uns selber immer wieder sagen: Trau dich, dem Herrn zu vertrauen. Befiehl dem Herrn. Das heißt im Grundtext wörtlich: Wälze die Last auf ihn. Die Last, die dir zu schwer ist, darfst du auf die Schulter eines anderen legen und damit auch in seine Hand. Also nicht auf irgendjemand, sondern auf den Herrn, dem du vertrauen kannst. Dass man dem lebendigen Gott vertrauen kann, sagt uns das Wort Gottes an vielen Stellen. Ich nenne nur einige wenige Worte. Da heißt es im Psalm 118, Vers 8: Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Oder Psalm 28, 7: Der Herr ist meine Stärke und mein Fels, auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Jesaja 26, 4: Darum verlasst euch auf den Herrn immerdar, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Und Sprüche 29, 5: Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Dass das Vertrauen ein Wagnis ist, wird an der folgenden Begebenheit deutlich. Die fand ich bei Axel Kühner in einem seiner Bücher. Sie ist ganz bestimmt ausgedacht, diese Begebenheit, kann uns aber etwas deutlich machen zum Thema Wagnis des Vertrauens. Trau dich zu vertrauen. Ein Mann stürzte von einer Klippe in eine tiefe Schlucht. Und beim Absturz konnte er sich gerade noch an einem Zweig festhalten. Dort hing er über der 300 Meter tiefen Schlucht. Voller Angst sah er den winzigen Zweig und den riesigen Abgrund und spürte, wie seine Kräfte nachließen. Und in seiner Todesangst schrie er zu Gott: Gott, wenn es dich gibt, rette mich und ich will an dich glauben. Nach einer Weile hörte er eine mächtige Stimme durch die Schlucht dröhnen. Da sagen alle Menschen, wenn sie in großer Not sind: Nein, Gott, rief der Mann, ich bin nicht wie die anderen. Ich will wirklich an dich glauben. Hilf mir doch bitte. Gut, ich werde dich retten, ertönte die Stimme. Lass den Zweig los. Ich werde dich auffangen und bewahren. Den Zweig loslassen? Bin ich verrückt? Schrie der verzweifelte Mann. Also er wollte vertrauen, aber das hat er nun doch nicht gewagt. Wie es weiterging, wissen wir nicht. Hier hört die Geschichte bei Axel Kühner auf. Aber dieses: Ich will vertrauen und dann: Ich bin doch nicht verrückt, das kann ich doch nicht. Das ist das Wagnis des Vertrauens. Sich ganz anvertrauen, sich ganz in die Hand Gottes geben und dem Wort Gottes glauben, obwohl noch nichts zu sehen ist von Gottes Tun. Solch ein loslassendes Anvertrauen ist immer wieder dran. Vielleicht bei Ihnen auch jetzt gerade, vielleicht heute. Außer dem Psalmwort habe ich für diese Stunde einen Text gewählt, den Sie wahrscheinlich alle kennen, vielleicht schon seit Ihrer Kinderzeit. In der Geschichte von David und Goliath finden wir ein Wagnis des Vertrauens. Ich werde den Text aus 1. Samuel 17 jetzt nicht lesen, es ist ein langes Kapitel, aber zu jedem meiner drei Teile lese ich dann einige entsprechende Verse. Wir sind bei meinem ersten Teil unter der Überschrift: Befiehl dem Herrn deine Wege. Es wird in 1. Samuel 17 berichtet, dass der noch sehr junge David, heute würde man ihn einen Teenie nennen, im Auftrag seines Vaters in das Tal kam, in dem sich zwei Heere gegenüberstanden. Der Vater Isai hat ihn mit Proviant zu den Brüdern geschickt, die waren im Heer der Israeliten. Weder der Vater noch der Sohn hatten geahnt, dass David in eine sehr brisante Lage kam. Feinde standen sich gegenüber, Israel und die Philister. Die Feinde Israels hatten einen großen Vorteil, weil sie einen Riesen in ihren Reihen hatten, der durch Aussehen schon Angst machte und außerdem durch seine Worte. Prälat Ulrich Mack schildert diese Situation in einer Predigt mit wenigen Worten so: Bei den Philistern klirrten die Waffen und auf der anderen Seite des Tales hörte man Klappern vor Angst. Hier ein starkes, siegessicheres Gejohle und dort Ratlosigkeit. David kam dazu. Er sah und hörte das und er war entsetzt, weil sich seine Volksgenossen so etwas anhören mussten. Und dass sie es anhörten und nichts unternahmen. Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? So lesen wir in Vers 26. Damit sagte David doch, der darf das doch nicht. Gott verhöhnen? Und wir dürfen das nicht einfach anhören. David war entschlossen zu handeln. Und in seinem Entschluss wurde sehr deutlich, wie könnt ihr zulassen, dass Gottes Ehre so in den Schmutz gezogen wird durch diesen Mann. Da waren also kampfbereite Männer, die allen Mut zum Kampf verloren haben. Das war dem Riesen Goliath gelungen. Der sah in seiner Rüstung total unbesiegbar aus. Wer sollte gegen ihn antreten können? Dazu hat er ja herausgefordert. Aber der junge David, der sehr junge David, der gar nicht zum Heer gehörte, der hat sich dazu entschlossen. Ein verrückter Gedanke, möchte man dazu sagen. War es ein Akt der Verzweiflung? So fragt jemand. War es Dummheit oder Größenwahn oder Selbstüberschätzung? Wer will denn schon gegen einen Riesen kämpfen? Das ist doch völlig aussichtslos. Und da muss man ja auch fragen, war denn der junge David der Einzige wirklich weit und breit, dem es um Gottes Ehre ging und der Gott in dieser Krise auch etwas zutraute? Nicht nur etwas, alles. David glaubte, dass Gott stärker ist als diese Feinde. Wissen wir das auch? Trauen wir dem Herrn in der Krise etwas, nein, alles zu? Weil wir wissen, dass er stärker ist als alles, was so stark und riesengroß aussieht. Das ist das Wagnis. Nicht wahr? Das kennen wir auch. Dass wir einem Riesen begegnen, und manchmal gleichzeitig mehreren. Da gibt es Riesenaufgaben, Riesenherausforderungen, Riesensorgen, Riesenängste und Riesenprobleme. Wie heißt der Riese, dem Sie zurzeit gegenüberstehen? Sehen Sie außer ihm überhaupt noch etwas anderes? Schau auf den Riesen, dann stolperst du. Schau auf den Herrn, dann stolpert der Riese. Dieses Wort zu unseren Riesen fand ich bei Pfarrer Michael Schahn. Es gibt diese Riesen bei uns, aber wir sind ihnen nicht hilflos ausgeliefert. Unser Herr will den Sieg schenken. Das sehen wir bei David. Nun erzähle ich Ihnen an dieser Stelle von einem Mann, der so sehr in der Krise war, dass er aufgeben wollte. Nicht nur den Kampf mit dem Riesen wollte er aufgeben, sondern das Leben. Er wollte sterben. Es ging nicht mehr. Und da wird erzählt, er war mit vielen Kameraden in Gefangenschaft geraten, über harte Arbeit, eine raue Behandlung und sehr schlechte Ernährung, das bringt an den letzten Rand der Lebenskräfte. Und tief verzweifelt denken sie an ihr Zuhause. Ein Überleben dieser Strapazen wird immer unwahrscheinlicher. Die Belastung immer größer, die Kräfte kleiner. Und schließlich ist einer von ihnen so zermürbt, dass er nicht mehr weiter kann. Ohne jede Hoffnung möchte er seinem Leben jetzt ein Ende machen. Und es gibt eine ganz einfache Art von Selbstmord. Man läuft in den Stacheldraht des Lagers und wird dann sofort von den Wachen erschossen. Der Mann geht auf die Umzäunung zu. Da weht ihm der Wind ein Blatt Papier vor den Bauch. Eine Windböe drückt das Papier an seinem Körper fest. Der Mann nimmt das Blatt und erkennt darin eine Seite aus dem Militärgesangbuch. Er nimmt die Seite in beide Hände und liest darauf: Befehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Da will einer gerade ein Ende setzen seinem Lebensweg. Und dann dieses Blatt, dieses Lied. Da schreit dieser Mann im Gebet zu Gott: Herr, wenn das wahr ist, dass du Wege hast, dann zeige mir einen Weg hier heraus und mein Leben gehört dir. Viele Menschen kommen an äußerste Grenzen. Es scheint keinen Ausweg mehr zu geben. Aber niemals ist Gott mit seinen Möglichkeiten am Ende. Immer hat er einen Weg. Und weiß ich den Weg auch nicht, er weiß ihn wohl. Gott fand einen Weg und brachte den Mann aus der Gefangenschaft auch wieder nach Hause. Dort hat er zur Ehre Gottes immer wieder dieses Erleben erzählt. Und das war ja auch erzählenswert. David hat einen Riesen gesehen. Und er traute sich, alles von Gott zu erwarten. Er wagte es, ohne zu wissen, was Gott tun würde. Ein Wagnis, aber er traut sich. Man brachte ihn dann vor den König, Saul hieß er. Und zu ihm sagte der junge David mutig: Seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Der König wusste es aber besser. Natürlich, du kannst nicht hingehen. Du bist zu jung dazu und dieser ist ein Kriegsmann von Jugend an. Das ist zu lesen in den Versen 32, 33. Wir sind ja im Kapitel 1. Samuel 17. David aber sprach, so geht es dann in Vers 34 weiter. Das kleine Wort aber müssen wir hier wieder besonders beachten. Was sagt es in dieser Situation? Dieses kleine aber, damit sagt David, es kann sein, König Saul, dass du menschlich gesehen recht hast. Aber es gibt noch eine andere Sicht. Und auch das ist mit diesem Aber ausgesagt. Obwohl es unmöglich erscheint, dennoch werde ich es wagen, denn ich sehe nicht nur diesen Riesen und die scheinbar aussichtslose Lage. David hat mehr gesehen. Obwohl die Situation so ist, obwohl und dennoch, das sind wichtige Worte beim Thema Vertrauen. Obwohl es unmöglich aussieht, dass Gott meine Situation verändern kann, ihre Situation verändern kann, dennoch will ich mit ihm rechnen. Ich will mich trauen, Gott zu vertrauen. Nicht das Aufgeben ist die Lösung. Was hilft, ist auf eine gute Weise in diesem Büchlein zu finden, in den Gedichten von unserer Schwester Helga Winkel. Für Schwester Helga wäre die Situation, ihre Krankheit, schon in jungen Jahren, manches Mal zum Aufgeben gewesen. Was sie gedichtet hat, hat sie gelebt. Meine Auslegung heute Nachmittag hat ja drei Teile. Und jeweils am Ende eines Teils will ich einen Abschnitt aus einem Gedicht von Schwester Helga anfügen. Das ist ein Gedicht, das mir persönlich im vergangenen halben Jahr viel bedeutet hat. Zu unserem ersten Teil, der unter der Überschrift steht, Befiehl dem Herrn deine Wege, lese ich nur den ersten Vers des Gedichtes. Und dann kann eine kleine Zeit der Stille vielleicht helfen, das für sich ganz persönlich zu lesen. Also ich lese es zuerst laut und Sie lesen es dann auch für sich persönlich. Sie sehen es auf der Leinwand. Und Sie können es vielleicht in Verbindung bringen mit der eigenen Situation. So wie ich es auch mit großem Gewinn in Verbindung gebracht habe mit meiner Situation. Überlass das Morgen und das Übermorgen nur getrost dem Herrn. Was dich schreckt, er hält's in Händen. Er kann Not in Freude wenden und erbarmt sich gern. Und dazu singen wir jetzt am Schluss meines ersten Teiles aus dem Lied 447, 447, die Verse 1 bis 3. Und Sie werden zustimmen, dass man in dieser Bibelstunde dieses Lied singen muss. 447, 1 bis 3. Ich komme zum zweiten Teil. Die Überschrift kennen Sie schon. Hoffe auf ihn. Das erste war, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Rechne mit ihm. Das ist doch etwa die gleiche Aussage. Und nun lese ich aus unserem Kapitel die Verse 34 bis 40. David aber, für dieses Aber habe ich schon etwas gesagt, David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Ja, vielleicht mal bis hier. Rechne mit ihm. Wo finden wir das Hoffen auf den Herrn, das Rechnen mit ihm? Die nächsten Verse erzählen uns dann, dass David die königliche Rüstung anprobieren sollte. Das wollte der König so. Und was der König will, das tut man ja. Aber er hat sie gleich wieder abgelegt mit den Worten, ich kann so nicht gehen. Damit sagt er, diese Rüstung hilft mir nicht. Ich habe eine andere. Er wollte so gehen, wie es zu ihm passte, zu ihm gehörte und zu dem Hirten aus Bethlehem. Etwas anderes war er ja nicht. Er war kein Krieger. Er war kein Ausgebildeter. Er war der Hirte von Bethlehem. Und hier fragt Prälat Mack, welche Rüstung passt uns denn im Kampf des Alltags? Uns. In den kleinen und großen Aufgaben, die wir haben. Zieht an die geistliche Waffenrüstung. Zieht an, was euer Herr euch zur Verfügung stellt. Aber, so sagt Prälat Mack, dann wird es uns freilich gehen wie David, dass wir zuerst einmal andere Rüstungen ausziehen müssen, mit denen wir manchmal kämpfen. Was müssen wir denn ausziehen? Unsere Waffen können dann nicht mehr Neid oder Egoismus heißen. Auch nicht Betrug oder Lüge oder falsches Richten über den anderen. Wir müssen ausziehen, was nicht zum geistlichen Kampf und zum Leben in der Nachfolge passt. Ziehen wir es aus, das ist immer wieder dran. Manchmal merken wir es gar nicht sofort, mit welchen Waffen wir gerade kämpfen. Mit solchen, die nicht passen. Ziehen wir es aus und gehen mit der von Gott geschenkten Rüstung vorwärts. Paulus hat sie uns beschrieben in Epheser 6. Nur mit einer Schleuder in der Hand, aber mit viel Gottvertrauen ging David in den Kampf gegen den Riesen, der Hirtenjunge aus Bethlehem. Ich bräuchte ein bisschen mehr Licht zum Lesen. Danke. Ich lese bis Vers 47. David sprach: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David: Dann geh hin, der Herr sei mit dir. Und jetzt lese ich auch das nochmal, was ich schon gesagt habe, erzählt habe von der Rüstung. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu gehen. Er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann so nicht gehen. Ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es ab, nahm einen Stab in die Hand, seinen Stab, und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Der Philister aber kam immer näher an David heran, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn der war noch jung und er war bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Woher hat er es denn gewusst, der David, dass Gott es tun wird? Das war das Wagnis. Er vertraute ganz und gar seinem Gott, dass der jetzt eingreifen würde. Ich zitierte vorhin: Schau auf den Herrn, dann stolpert der Riese. Der Riese war immer noch stark und aufrecht, siegessicher. Aber David schaute auf den Herrn, als Goliath nun auf ihn zukam mit viel Spott und in seiner furchterregenden Größe und Gestalt. Es war menschlich gesehen ein Himmelfahrtskommando, auf das David sich eingelassen hat. Das heißt, seine Niederlage, sein Umkommen stand eigentlich schon fest. Menschlich gesehen konnte es gar nicht anders sein. Aber er hoffte auf den Herrn. Er hatte den Herrn vor Augen und dabei sah er einen viel, viel größeren und stärkeren als den, der ihm jetzt entgegenkam. David kannte seinen Gott aus vielen Situationen, die er mit seinen Schafen verbrachte. Er kannte ihn als einen großen und starken Gott, der ihn vor den Löwen und Bären gerettet hat. Als David dem Riesen gegenüberstand, ließ er sich von dessen Spotten und Drohen nicht einschüchtern, weil er mit dem viel Größeren rechnete. Und jetzt erinnere ich nochmal an unsere Riesen, denen wir manchmal gegenüberstehen. Lassen wir uns schnell einschüchtern oder rechnen wir mit unserem Herrn? Der Krieg ist des Herrn, er wird ihn gewinnen, sagt er in großer Zuversicht zu diesem Goliath. Mein himmlischer Vater ist stark genug. Ich muss nicht stark sein, so sagte es Hudson Taylor einmal. Wir haben mit den Kindern oft gesungen: Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. Die Berge sind sein, die Flüsse sind sein, die Sterne schuf alle der Herr. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig. Unmöglich ist nichts meinem Gott. Und jetzt rechne ich einfach damit, dass mancher von Ihnen das jetzt mitsingen kann, sodass ich kein Solo singe, sondern dass wir miteinander singen. Einmal, gell? Dort. Ist das nicht eine Gewissheit für den Alltag, auch für die kommende Woche? Und jeder von uns kann es sagen. Man muss nicht sagen, wie schön, dass dein Gott so groß ist, aber bei mir, mein Gott, ihr Gott ist so groß. Ein zweiter Abschnitt aus dem Gedicht von Schwester Helga soll am Ende des zweiten Teiles stehen. Dessen Überschrift war ja, hoffe auf ihn. Wir lassen uns oft einschüchtern. Wie oft haben wir Angst? Das kenne ich auch sehr gut. Ich lese jetzt die Verse 2 und 3 aus diesem Gedicht und wieder werden wir danach einen Augenblick still. Fürchtest du dich, bete, sag ihm deine Nöte, der allmächtig ist. Trau dem Wort, das er gesprochen, er hat's doch noch nie gebrochen, der dich nie vergisst. Sag ihm deine Sorgen, er wird dich versorgen, wie nur er es kann. Schau auf ihn, fang an zu danken, das entreißt den Nachtgedanken und des Kleinmuts Bann. Unser Lied, das wir vorhin begonnen haben, ja noch weitere Strophen. Wir singen die Strophen 4 bis 6, das war unter der Nummer 400. Befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Ich komme zum dritten Teil, er wird's wohl machen. Dazu lese ich noch aus unserem Kapitel die Verse 48 bis 51. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn, David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Da lief er hinzu und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, flohen sie. Er war so sicher gewesen, dieser Riese, dieser Feind Israels, auch der Feind Gottes, sonst hätte er den lebendigen Gott nicht so verhöhnt. Schließlich hatte er eine Rüstung, natürlich, und was für eine. Aber etwas war, hat er bei seinem Auftritt vielleicht doch nicht bedacht. Eine Kleinigkeit, aber durch sie war er verwundbar. Seine Stirn war nicht geschützt und darum fiel er in einem Augenblick. Davids Stein hat Goliath flachgelegt. Er wird's wohl machen. Ja, wer hat's nun gemacht? David oder der lebendige Gott? Gott hat ihm den Mut geschenkt, auf diesen Riesen zuzugehen, hat ihm den Mut geschenkt, sich nur auf Stein und Schleuder, aber vor allem auf seinen Gott zu verlassen. David, ein junger Mann, noch nicht 20 Jahre alt, war nur Werkzeug in der Hand Gottes. Aber durch sein Rechnen mit Gott war er ein brauchbares Werkzeug. Er brauchte nicht die Uniform des israelischen Heeres. Er war kein geübter Kämpfer. Er hat gesiegt durch sein Rechnen mit dem Herrn. Gott hat es göttlich gut gemacht. Und dass er es gut macht, und wenn Sie jetzt wieder an Ihre Riesen denken und auch an die kommende Woche, dass er es gut macht, gilt auch für uns. Und das wird auch im dritten Teil des Gedichtes deutlich. Gott will dich entlasten. Du darfst bei ihm rasten, aller Sorgen frei. Er will nichts als dein Vertrauen. Statt auf dich zu ihm aufschauen, deine Sache sei. Gott will Frieden schenken, der nicht auszudenken, nicht zu fassen ist. Er will Herz und Sinn bewahren vor des Sorgengeists Gefahren, ganz in Jesus Christ. Lesen Sie es noch einmal für sich ganz persönlich. Dass in der letzten Zeile des Gedichtes auf Jesus Christus hingewiesen wird, das hat uns zum Schluss noch etwas zu sagen. Und nicht nur etwas, sondern das Wichtigste überhaupt. Den Hinweis fand ich ebenfalls bei Prälat Mack und ich habe dem dann weiter nachgedacht. Und dann entdeckte ich eine kleine Begebenheit, an der dieses Allerwichtigste auch sehr, sehr deutlich wird. Als der berühmte Theologe Johann Albrecht Bengel im Sterben lag, da stand einer seiner Schüler an seinem Bett. Bengel bat ihn: „Trösten Sie mich." Der junge Mann wusste nicht, was er dem bibelkundigen Lehrer sagen sollte. Bengel meinte: „Aber Sie müssen doch bald arme Menschen trösten. Haben Sie ihnen nichts zu geben?" Da sagte der Student zaghaft: „Christus ist in die Welt gekommen, Sünder selig zu machen." „Das ist der Trost, den ich brauche", dankte Bengel. „Sie haben mir ein Fenster aufgetan." Dieser fromme, kluge Theologe Johann Albrecht Bengel wusste, dass der natürliche Mensch Gott gegen sich hat. Das hat ihn in seiner Sterbestunde noch einmal angefochten. Er wusste, dass der natürliche Mensch vor Gott nicht bestehen kann. Der Unterschied zwischen dem großen Gott und dem kleinen Menschen ist ja noch viel, viel größer, als der Unterschied zwischen Goliath und David war. Menschlich gesehen wäre David verloren gewesen. Keine Chance hätte er gehabt. Und wir wissen, dass wir ohne Jesus Christus ewig verloren wären. Weil ein Mensch nur dann vor dem lebendigen Gott bestehen kann, wenn Jesus Christus in sein Leben kommt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: verloren bis in Ewigkeit oder gerettet. Und nun kann man tatsächlich von einer Fortsetzung der Geschichte von David und Goliath reden. Nach David kommt der Davidsohn Jesus Christus. David kam damals vom Vater gesandt, um die Brüder zu stärken. So hat auch der Weg von Jesus begonnen. Er kam vom Vater zu uns. David ging es um die Ehre, um das Reich Gottes und er kämpfte für sein Volk, das Volk Gottes. Und auch Jesus hat gekämpft während seiner Zeit auf dieser Erde. David hat die starke Rüstung ausgezogen, die ihm nicht passte, und Jesus hat noch viel mehr abgerüstet. Er nimmt nicht einmal eine Schleuder mit. Als man ihn im Garten Gethsemane gefangen nimmt, da zieht einer seiner Jünger das Schwert. Aber Jesus befiehlt ihm: „Stecke dein Schwert wieder ein." Kein Schwert, keine Schleuder. Da verläuft die Geschichte bei Jesus anders als bei David. Bei David liegt der Feind als Toter zu seinen Füßen. Jesus hat einen anderen Sieg errungen. Er ging selber in den Tod, damit wir nicht in die Gottesferne fallen. Er will, dass wir heil werden und leben können. Das hat Gott wunderbar gemacht. Er hat es wohl gemacht. Und so gilt dieses Wort aus Psalm 37,5, um das es nun ging, zum einen für die vielen Situationen in unserem Leben, in denen wir zum Kampf herausgefordert sind und zum Vertrauen aufgefordert sind. Aber dieses Wort ist auch treffend im Blick auf unser Leben und Sterben und auf unsere Ewigkeit. Darum habe ich das noch hinzugefügt: Befiehl dem Herrn deinen Lebensweg. Setze deine ganze Hoffnung auf ihn und du wirst erleben, dass er es sehr gut macht. Wenn wir sein Eigentum geworden sind, dürfen wir dann mit Zinzendorf sagen: „Und nun führ mich an der Hand bis ins Vaterland." Und das tut er. So gut macht er es. Wir rechnen mit diesem Herrn und mit seinen Zusagen. Wir nehmen sie für uns ganz persönlich, auch im Blick auf die Sünde, die immer wieder passiert. Wir glauben der Zusage seiner Vergebung, aber auch der Zusage, dass er die Kraft zum Überwinden schenkt an unseren Schwachpunkten. Wir gehen in der Gewissheit unseren Weg. Er wird es mit mir gut machen. Ich habe ihm mein Leben anbefohlen. Wohl dem, der sich traut, diesem Herrn so zu vertrauen, sich ihm ganz anzuvertrauen, nicht nur in einzelnen Situationen, ganz bis in die Ewigkeit. Trauen Sie sich, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Wir beten. Danke, lieber Herr, dass wir in deinem Wort eingeladen werden, aufgefordert werden, dir doch zu vertrauen. Und es ist manchmal nicht so weit her mit unserem Vertrauen, Herr, das weiß ich auch. Vergib du allen Kleinmut, vergib du alles Stehenbleiben an den Riesen, alles Stehenbleiben an unserem eigenen Unvermögen, weil wir denken, dass wir nicht stark sind. Herr, danke, dass wir nicht stark sein müssen, nur stark im Vertrauen, nur eindeutig im Anvertrauen und Überlassen. Herr, du siehst die Woche, die vor uns liegt, vor jedem von uns. Du weißt, ob da schon die Riesen dastehen, ob sie auch heute um uns her sind. Und Herr, du sagst es uns, trau dich zu vertrauen. Trau dich zu vertrauen, Herr, und wir dürfen einem großen und wunderbaren Herrn vertrauen, der es schon oft wahrgemacht hat, dass er geholfen hat über Bitten und Verstehen, dass er einen Weg gezeigt hat, wo wir keinen gesehen haben. Herr, das alles wissen wir eigentlich. Und nun lass uns auch so leben, auch in der kommenden Zeit, auch morgen. Weißt, was der Alltag bringt, und du bist dabei, mittendrin. Wir dürfen mit dir rechnen, dürfen mit dir reden, dürfen dir von ganzem Herzen vertrauen. Danke dafür. Du gehst mit uns, du gehst voran. Amen. Nun hat unser Lied nochmal 3 Strophen, die müssen wir auch singen. 447, 7 bis 9. Ich möchte noch einmal kurz auf dieses Büchlein hinweisen und nur dazu sagen, es ist eine Schatzkiste. Dann möchte ich mich noch bedanken bei dem, der diese Worte und Sätze auf die Leinwand gebracht hat. Das war nicht mein Werk und nicht mein Verdienst. Es ist gut, dass es geschicktere Leute gibt in dieser Materie. Vielen Dank. Ich möchte Ihnen noch den Segen unseres Herrn zusprechen. Gott, der Vater, kröne dich mit dem allerreichsten Segen und begegne väterlich dir auf allen deinen Wegen, dass du es unter seiner Hut habest überschwänglich gut. Jesu Antlitz leuchte dir Tag und Nacht in Freude und Leide und erquicke für und für dich auf grüner Lebensweide. Seiner Gnade süßer Schein strahl ins Herz dir stets hinein und der werte Heilige Geist, der in alle Wahrheit leitet, hin zum Kreuz die Sünder weist, Frieden gibt und Trost verbreitet und uns führt zum ewigen Licht, heb auf dich sein Angesicht. Amen. Ich wünsche Ihnen ein gutes Weitergehen, ein vertrauendes Weitergehen. Auf Wiedersehen.